Erachtest du dein früheres Leben als Dreck? So die Überschrift zu Philipper 3, Vers 1 bis 11, möchten wir heute Abend mit Gottes Hilfe betrachten. Es war einmal ein junger Bergmann, der war vor einiger Zeit zum Glauben gekommen und er geriet eines Tages in eine Schwierigkeit bei seiner Bergbauarbeit. Ein kleiner Wagen mit Kohlen war ihm einer Biegung der Schienen entgleist. Und er gab sich viel Mühe, diesen Wagen wieder auf die Gleise zu bringen. Sobald er aber den Karren an dem einen Ende auf die Schienen hob, glitt er am anderen Ende wieder herunter. Und der Grubenaufseher, der beobachtete ihn, so dass er es nicht bemerkte. Er konnte ihn sehen, während er diese Arbeit tat, die so gerade so schwierig war, wo das alles immer wieder schief ging. Und er kannte den Mann schon länger und wusste, dass der sehr heftig werden konnte, wenn etwas nicht klappte. Der dann so richtig geflucht hat und losgedonnert. Vielleicht kennt ihr das auch. Nun, und der Aufseher, das heißt sein Chef, der dachte, da werde ich wohl gleich wieder einen schönen Zornesausbruch erleben. Hat sich schon irgendwie drauf, vielleicht nicht gerade gefreut, aber war gespannt, wie der reagiert jetzt. Und er hat zugesehen, dass noch mehrere Versuche missglückten mit diesem Wagen, der immer wieder entglitt. Und da brach der Mann, den er beobachtete, wirklich aus. Aber nicht in Verwünschungen und Flüche, sondern in die Worte eines Liedes. Und das Lied lautete, dich, Herr Jesus, brauche ich alle Zeit. Dich, Herr Jesus, brauche ich alle Zeit, hat er angefangen zu singen. Und siehe, bald war der Wagen im Geleise und die Arbeit konnte fröhlich weitergehen. Nun, was der Aufseher nicht wusste, dieser Mann war einige Zeit vorher zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Der Herr hatte sein Herz verändert und er musste jetzt nicht mehr fluchen und toben und ausbrechen. Er hat die Zuflucht zum Herrn genommen, hat zu ihm gefleht und gebetet, Herr, hilf du, ich brauche dich alle Zeit. So hat sich sein Leben verändert. Und wie ist es bei dir und bei mir? Erachtest du auch dein früheres Leben als Dreck? Das Leben in Gebundenheiten, Süchten, unordentlicher Lebensweise, Zorn, Streit, Hass, Wut, Neid und was es an Sünden alles gibt? Auch als Christen sind wir nicht perfekt. Es kann uns immer wieder auch manches einholen von schlechten Gewohnheiten der Vergangenheit. Aber je häufiger wir ihnen im Namen Jesu in seiner Kraft widerstehen können, umso stärker werden wir im Glauben werden. Auch der Apostel Paulus hatte ein Leben geführt vor seiner Bekehrung, wo ihm Jesus vor Damaskus erschien. Da war er, ja, ich will mal nicht sagen, jetzt so ein Lästerer und so weiter, sondern er war ein sehr frommer Jude aus der Richtung der Pharisäer, der ganz strengen Richtung, der Abgesonderten von der Sünde und die sich auch über die normalen Laien im Volk stellten. Und doch hat er dieses ganz fromme, geradezu perfekt erscheinende Leben nach seiner Bekehrung als Dreck erachtet. Und warum das so ist, wollen wir heute hören, wenn wir hier das Wort Gottes lesen, Philipper 3, ab Vers 1. Der Apostel Paulus schreibt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Mit Fleisch ist so das menschliche Wesen gemeint. Ja. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, dann ich vielmehr, der ich beschnitten bin am achten Tag, aus dem Geschlecht Israels stamme, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig, also tadellos fleckenrein gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden, für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck oder Kot, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich gelange zur Ausauferstehung aus den Toten. Soweit das Wort Gottes. Beginnen wir mit Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Das schreibt der Apostel, nachdem er von den Krankheitsnöten berichtet hat, die sein Mitarbeiter Epaphroditus ereilt haben. Das haben wir heute Morgen gehört. Und trotzdem, die Freude im Herrn, die trägt auch im Leiden hindurch. Die Freude, dass wir immer in der Hand des Herrn Jesus geborgen sind. Freut euch in dem Herrn. Dieses Lied der Freude, kann man sagen, das zieht sich wie ein roter Faden durch den Philipperbrief hindurch, der ja im Gefängnis geschrieben ist. Und diese innere Freude, die kann uns keiner rauben. Die Freude der Welt sucht immer das Vergnügen und die ist sehr schnell vorbei, wenn nicht alles so klappt, wie wir uns das wünschen. Aber die Freude im Herrn ist eine Freude, die der Herr Jesus schenkt, der uns auch dann noch die Freude ins Herz legt, wenn äußerlich alles schief zu gehen scheint, wenn es uns äußerlich nicht gut geht. Aber diese Freude ist so wie bei einem Musikstück der Orgelton, der immer konstant bleibt, auch wenn oben die Melodien des Lebens sich verändern. Ja, dieser Orgelton ist ja eine Konstante, der immer so gleich als Bass und Leid, um, 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 ja, so diese beständige Freude. So hoffe ich und wünsche ich auch euch, dass ihr so lebt, nicht einmal himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt, sondern immer diesen konstanten Orgelton der Freude im Herrn, die uns auch kein Verfolger nehmen kann, wenn es einmal hart auf hart kommt. Dann schreibt der Apostel weiter in Vers 1b, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Ja, was schreibt er denn immer wieder? Er schreibt immer wieder, dass Jesus der einzige Weg ist zum Himmel, der einzige Grund unserer Rettung und Erlösung. Schreibt er immer wieder in verschiedenen Briefen. Und auch in jeder guten evangelischen Predigt wird das immer wieder verkündigt. Allein durch Jesus Christus haben wir die Erlösung. Darauf zielt alles hin und wir können es immer wieder den Menschen sagen. Natürlich gibt es sehr viele Themen in der Bibel. Es wird nie langweilig. Die ganzen Gebote Gottes und so weiter. Aber die Basis ist die Errettung durch Jesu Blut, dass er in uns wohnt und uns die Kraft schenkt, ein neues Leben zu führen, ihm nachzufolgen, ein glücklicher Mensch zu sein, der auf das Himmelreich zubereitet wird. Und diese Botschaft sollen, dürfen und müssen wir immer wieder verkündigen und nichts anderes. Ganz wichtig, diese Aussage, ich schreibe euch immer wieder das Gleiche, aber es ist mir nicht lästig, denn es macht euch gewiss, gewiss im Glauben, dass ihr Heilsgewissheit habt, festgegründet seid in Jesus Christus. Jesus Christus macht uns selig. Wenn aber immer wieder etwas Neues gepredigt wird, was ist dann? Es hat mal jemand gesagt, neue Theologien, die können nur falsch sein, sondern wir sollen immer wieder die alte Botschaft vom Kreuz verkündigen. Es gibt heute viele Wichtigtuer, auch auf theologischem Gebiet, auf philosophischem Gebiet, bei den ganzen Geisteswissenschaften oder auch bei den Naturwissenschaften, die immer etwas Neues erfinden wollen, was aber dann im Widerspruch steht zum Wort Gottes. Wenn es in Widerspruch tritt zur Bibel, zur Heiligen Schrift, dann kann es nur eine Irrlehre sein, etwas Falsches. Auf naturwissenschaftlichem Gebiet zum Beispiel die Evolutionslehren eines Darwin und seiner Nachfolger oder auch auf theologischem Gebiet, was gibt es da für verschiedene Modetheologien? Theologie der Hoffnung, Theologie der Befreiung, Theologie des Feminismus, Theologie des Genderismus, Wir merken, das stimmt alles mit dem Wort Gottes so nicht überein und ist sehr, sehr kritisch zu beurteilen, aber immer auf Grundlage der Bibel. Neues ist meistens falsch und deshalb bin ich sehr vorsichtig bei ständig neuen Modeströmungen, ob es in der Geistesgeschichte, Philosophie, Theologie oder sonst wo ist. Seien wir da äußerst kritisch und prüfen alles anhand des Wortes Gottes von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, so wie es niedergelegt ist und wie wir es als Fundament unseres Glaubens lesen dürfen. Vers 2. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Hier wird der Apostel Paulus äußerst scharf in seinen Formulierungen. Das heißt, es muss etwas passiert sein. Offenbar sind in die Gemeinde in Philippi, an die der Brief gerichtet ist, sowie auch in viele andere Gemeinden, Irrlehrer eingedrungen. Oder die Gemeinde steht in Gefahr, dass sie unterwandert wird von Irrlehrern. Und deshalb reagiert er hier äußerst heftig. Und auch heute müssen wir immer wieder aufpassen, dass in unsere Gemeinden keine Irrlehrer und Verführer eindringen. Es kann manchmal schneller gehen, als wir es merken. Das wird gar nicht unbedingt gleich von der Kanzel gepredigt. Manchmal kommen Leute, die führen dann Einzelgespräche, beeinflussen andere, bringen sie vom schmalen Weg weg, konfrontieren sie mit irgendwelchen Sonderlehren. Und dann hast du schon das Problem, dass schon eine Spaltung im Anmarsch ist, ne? Weil die Menschen sich haben beeinflussen lassen. Wir haben ja von Anfang deshalb ein Glaubensbekenntnis geschrieben, um das weitgehend zu verhindern. Aber es ist auch keine hundertprozentige Garantie. Und dann kommen sie und wollen das Bekenntnis ändern und sagen, nee, so eng kann man das nicht mehr sehen, da muss man noch was abstreichen. Und dort, wir haben dasselbe erlebt bei einer Art befreundeter Gemeinde, die so Prediger von uns immer wieder angefordert hat. Die haben unser Bekenntnis gehabt und haben da immer wieder Abstriche gemacht. In der Musikfrage wollen wir es nicht so eng machen und in der Kopftuchfrage und so weiter und so weiter. Und immer wieder Abstriche und so wird immer weniger von der biblischen Klarheit am Schluss festgehalten. Natürlich gibt es zentrale Fragen und zweitrangige Fragen, aber jede Gemeinde sollte ihren Weg ganz klar gehen und natürlich dürfen wir auch korrekturbereit bleiben, aber wir sollen wachsam sein, dass nicht wirklich massive Irrlehren eindringen, die sogar das Fundament beseitigen, die zentrale Lehre von Jesus Christus allein und seiner Erlösung, seiner Gnade relativieren. Und in dem Fall waren es Judaisierer, die eingedrungen sind nach Philippi, vor denen der Apostel Paulus hier warnt, also solche Menschen, wie er selber einer war, vor seiner Bekehrung. Einer der strengsten Richtung der Pharisäer sogar. Und die sagen praktisch, Jesus allein genügt nicht. Ihr braucht noch die ganzen jüdischen Gebote, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst den Sabbat auf jeden Fall wieder einführen, müsst ihr ganz streng alle Sabbatregeln einhalten, das ganze mosaische Gesetz, dann könnt ihr gerettet werden, wenn ihr das alles auch noch macht. Also dieses Jesus und das andere. Aber offenbar ist das falsch. Immer wieder warnt uns das Neue Testament, gerade auch in den Paulusbriefen, vor diesem zweiten Erlösungsweg. Entweder gilt es, was in Johannes 14, Vers 6 steht, wo Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Oder es gilt, Jesus und das Gesetz ist der Heilsweg dann in einem Gesamtpaket. Also Jesus, okay, wollen wir nicht wegdrängen, aber ihr müsst doch auch noch das ganze Gesetz halten. Das andere Extrem ist die Gesetzlosigkeit. Das wären die Libertinisten, die sagen, ist alles erlaubt, ihr braucht gar keine Gebote Gottes mehr halten, lebt einfach, wie ihr wollt. Ja, euer Gott ist der Bauch, wir werden es auch noch weiterhören im Philipperbrief zum Beispiel. Das ist sehr stark dann dieses lustbetonte, ich-betonte, egoistische Denken ohne jede Ordnung. Also ihr seht, es ist nicht immer so einfach zu erkennen, also das Gesetz Gottes ist ja auch heilig, gerecht und gut, steht auch im Römerbrief. Aber das Problem ist, dadurch können wir uns nicht erlösen. Das Gesetz, das mosaische Gesetz, hält uns einen Spiegel vor, wo wir erkennen, was wir alles nicht erfüllen können aus eigener Kraft. Wir erkennen dadurch unser Unvermögen, unser Versagen und erkennen, dass wir den Herrn Jesus brauchen als den Retter. Das Gesetz, also so haben es die Reformatoren sehr gut definiert, ist ein Spiegel, der uns zeigt, du bist ein Versager, du kannst es nicht halten, du brauchst einen, der vollkommen sein Blut vergossen hat, um dich reinzuwaschen, denn selber schaffst du es nicht, ein völlig reines Leben zu führen. Man kann es zwar anstreben und so, aber wir brauchen ja hundertprozentige Vollkommenheit, um in den Himmel zu kommen. Und diese hundertprozentige Vollkommenheit haben wir niemals aus eigener Kraft. Die wird uns geschenkt durch unseren Herrn Jesus Christus, der nie eine Sünde getan hat, im Unterschied zu uns allen. Denn wir alle sündigen immer wieder in Gedanken, Worten und Taten. Und deshalb ist es nur Christi Blut, das allen Schaden gut macht und uns ins Himmelreich bringt, wenn wir es im Glauben annehmen, das Opfer Jesu am Kreuz. Und natürlich auch die Auferstehung in die Herrlichkeit. Und jetzt diese besonders scharfe Formulierung, habt Acht auf die Hunde, griechisch Kyon, der Hund. Wir mögen ja heute Hunde, ja, die Hunde sind ja an sich schöne Tiere, so gehorsam und können dressiert werden. Aber man muss sehen, Hunde im Altertum, das waren praktisch Aasfresser, die hatten oft keine Herren, die sind durch die Straßen gestreunt, haben überall das Aas gefressen und galten deshalb als unrein, gelten auch heute noch als unrein im Judentum. Und so haben die Juden die Heiden bezeichnet, als unrein, die ihren Götzendienst machen, die Unzucht treiben und so weiter. Die haben sie so als Hunde gesehen, als minderwertig quasi, die eben nicht diesen Heiligungsgrad erreicht haben, wie ein frommer Jude das tut. Und was macht jetzt der Apostel Paulus hier? Er wendet diese abwertende Bezeichnung Hunde auf, gerade auf die frommen Juden an. Skandalös, was er hier schreibt, wenn man mal den zeitgeschichtlichen Zusammenhang betrachtet. Habt Acht auf die Hunde. Die Hunde sind jetzt plötzlich die frommen Juden, die durchs Gesetz selig werden wollen, statt durch Jesus Christus allein. Skandalös, aber er schreibt es so. Und weiter schreibt er, habt Acht auf die bösen Arbeiter. Ja, die arbeiten viel, aber sie meinen vielleicht Gutes zu tun, aber es ist böse, weil Jesus zur Seite geschoben wird. Indem der Mensch jetzt plötzlich sich einen neuen Heilsweg wieder schafft durch seine eigenen Werke. Habt Acht auf die Zerschneidung. Beschneidung ist im Griechischen peritomä, das heißt herum abschneiden, die Vorhaut am Glied, ja. Und die Katatome, das ist die Zerschneidung. Nicht außen herum abschneiden, sondern zerschneiden, verstümmeln, eine Verstümmelung. Und was der Apostel hier sagen will, ist, dass derjenige, der sagt, Christus allein genügt nicht, du musst dich jetzt wieder beschneiden lassen, um in den Himmel zu kommen. Es gibt natürlich auch Beschneidung aus medizinischen Gründen, das ist was anderes, ja. Aber es geht hier um die religiöse Praktik der Beschneidung, dass man das als Heilsweg praktiziert. Da soll man sich doch lieber gleich abschneiden lassen, ja, praktisch, wenn man denkt, dass dadurch ein Heilsweg kommt. Und das wird ja sehr ausführlich auch erklärt. Das muss ich als Parallelstellen jetzt bringen, dass wir das besser verstehen. Im Römerbrief und im Galaterbrief, vor allem in diesen beiden Briefen, da ist ja, ich habe ja schon den Römerbrief auch ausführlich ausgelegt, das kann ich jetzt nicht alles wiederholen, ganz klar erklärt, dass unser Heil in Christus liegt und nicht in der Beschneidung. In Römer 2, Vers 28 und 29, das ist eine Parallelstelle, Römer 2, 28 und 29, steht etwas ganz Grundsätzliches über das Verhältnis zwischen Christen und dem Judentum als Religions- oder Heilsweg. Römer 2, 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, also an der Vorhaut, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also es geht immer um die Herzenshaltung zu Gott, nicht um das Äußere. Die Beschneidung hat ihren Platz gehabt als Bundeszeichen mit Israel, natürlich, als geschichtlich wichtig. Aber jetzt, nachdem das Heil weltweit ist, bis zu den Nationen, in den fernsten Enden der Erde, geht es darum, diese Herzensbeziehung zu Gott zu haben. Und da kann man sich noch so oft äußerlich beschneiden lassen, wenn das Herz nicht dabei ist, ist das alles nichts nütze. Und wenn wir denken, der Herzensglaube, der genügt nicht, wir müssen jetzt noch irgendwelche äußeren Rituale dazu machen, dann stehen wir in der Gefahr, das Zentrum wegzuschieben, nämlich Jesus allein und andere Heilswege zu beschreiten. Und eine noch deutlichere Warnung findet sich im Galaterbrief. Der ganze Galaterbrief richtet sich gegen die Judaisierer, ein falsches Evangelium, das hier abgelehnt wird. Es wird zum Beispiel gesagt im Galaterbrief, ich zitiere mal ein paar Stellen, weil es da so deutlich wird, Kapitel 3, Vers 10. Alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist auch ein Zitat aus dem Alten Testament, nämlich aus Habakuk 2, Vers 4. Schon da wird der Glaube betont, auch schon im Alten Bund. Ja, obwohl es ja noch das Bundeszeichen für Israel gab, die Beschneidung. Aber immer ist es der Glaube, schon bei Abraham. Abraham ist ja der Vater der Glaubenden aus Israel und aus den Nationen. Ist auch unser Vater Abraham im geistlichen Sinne. Also, ganz klar, man müsste, wenn man durchs Gesetz erlöst werden wollte, jedes einzelne Gebot halten können, weil das nicht geht, brauchen wir den Erlöser und durch den Glauben an ihn werden wir gerettet. Und es wird auch weiterhin im Galaterbrief erklärt. Eine ganz wichtige Stelle, gerade zur Beschneidung, ist Galater 5. Da wird deutlich, welche schlimme, verhängnisvolle Konsequenz es hat, wenn wir unsere Rettung von der äußeren Beschneidung des Fleisches abhängig machen würden. Da steht nämlich, und das muss man auch allen entgegenhalten, es gibt ja heute so eine Strömung einer neuen judaistischen Gesetzlichkeit, die auch in christliche Gemeinden eingeht. Ihr müsst jetzt die jüdischen Feiertage wieder einführen, ihr müsst jetzt den Sabbat wieder halten, ihr müsst euch beschneiden lassen. Da gibt es ja solche Kreise und die haben viel Zulauf. Ja, der Mensch meint, er kann jetzt etwas tun wieder und fühlt sich dann besser als andere vielleicht. Und so steht in Galater 5 eine deutliche Warnung gegen diese Haltung. Da heißt es ab Vers 1, steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Es ist eine neue Knechtschaft. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lässt, und zwar aus religiösen Gründen, nicht aus medizinischen, aus religiösen Gründen, dann wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Rückfall in die Gesetzlichkeit des Judaismus. Und das geht nicht, ja. Und dann weiter, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das muss man allen Judaisierern sagen. Die stehen sehr stark in der Gefahr, aus der Gnade zu fallen, oder sie sind schon herausgefallen. Macht euer Heil nicht vom Sabbat halten oder Beschneidung oder irgendwelchen Schweinefleischverzicht oder solchen Dingen abhängig. Ja, natürlich kann man gesund leben und kein Fleisch essen, ist eine andere Frage, aber wir dürfen da nie unser Heil daran binden, an solche Werke oder Rituale. Das ist eine große Gefahr, in der wir alle stehen können, wenn wir nicht wachsam sind. Die aber noch größere Gefahr ist, dass man gar keine Gebote Gottes mehr hält. Ja, also auch die Bergpredigten, was alles uns doch auch geboten ist, das wäre wieder was anderes, andere Extrem. Und dann steht noch weiter, und der wird jetzt auch gewarnt, nämlich zunächst vor dem Judaismus und dann vor dem Libertinismus. Dann heißt es nämlich weiter, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Also die Liebe, die hält wieder die guten Gebote Gottes ein. Aber nicht als Heilsweg, sondern weil wir schon gerettet sind, als Konsequenz der Erlösung und nicht als Voraussetzung. Und deshalb heißt es weiter in Vers 13, Galater 5, 13 folgende, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ja, wer predigt heute noch so deutlich wie der Apostel Paulus? Das sind harte Worte, das kann man heute kaum hören, aber das ist die Wahrheit. Und dann wird ja gesagt, also nicht das Heil von Gesetzlichkeit abhängig machen, aber schon gar nicht von Gesetzlosigkeit. Deshalb die Liebe, die erfüllt das Gesetz. Und es wird weiter gesagt, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch und so weiter. Und dann wird noch gesagt, eben die Werke des Fleisches werden aufgezählt, die wir nicht tun sollen, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also wer das tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Und im Gegensatz dazu, worüber wir schon oft auch gepredigt haben, die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das Fleisch soll gekreuzigt werden, damit wir im Geist leben. Das ist ja die Grundaussage von Galater 5. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann sind wir frei von allen Selbsterlösungsbestrebungen. Und wir sind frei, dem Herrn von Herzen zu dienen, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Und dann tun wir die guten Werke ungezwungen, unverkrampft, einfach aus Liebe und Dankbarkeit, als eine Selbstverständlichkeit und nicht um uns abzukrampfen und kaputt zu machen. Habt ihr den Unterschied verstanden? Ganz wesentlich. Und das ist reformatorisches Denken, biblisch-reformatorisches Denken. Im Unterschied zu katholischer Wehrgerechtigkeit, islamischer Selbsterlösungsreligion, hinduistischer Wehrgerechtigkeit und was es alles gibt auf der Erde. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben den Herrn Jesus und den biblischen Glauben. Jetzt habt ihr die Einleitung gehört. Jetzt können wir die anderen Verse ein bisschen schneller betrachten. Da wird es jetzt ausführlich entfaltet im Blick auf das persönliche Leben des Apostels Paulus in Philipper 3. Da gehen wir jetzt wieder zurück zu Philipper 3. Da schreibt der Apostel in Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die Peritome, die wir Gott im Geist dienen. Und zwar steht da Latrojontes, das ist dieser gottesdienstliche Lebensstil, Gott im Geist dienen. Und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, also nicht auf Gesetzeswerke oder äußere Beschneidung des Fleisches. Und dann sagt der Apostel weiter, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Übrigens wird schon im Alten Testament, und zwar in Jeremia 31, Verse 31 bis 34, der neue Bund beschrieben, wo das Gesetz in das Herz geschrieben ist. Das möchte ich doch auch erwähnen. Es ist nicht so, dass der Apostel Paulus sich das irgendwie ausgedacht hätte, sondern es ist Gottes Offenbarung schon im Alten Testament, an die er hier anknüpft, geleitet durch den Heiligen Geist. Ja, und dann zählt der Apostel auf in Philipper 3, dass er auch vor seiner Bekehrung jemand war, der hier verirrt war und sich viel eingebildet hat auf sein jüdisches Leben, seine jüdische Herkunft. Und das wollen wir auch nicht abwerten. Natürlich hat Gott durch das Volk Israel gewirkt und auch heute noch ist Israel Gottes Zeiger an der Weltenuhr. Ganz klar, als Christen können wir nur Freunde Israels sein. Das möchte ich ja ganz klar hier betonen, im Unterschied zu allen Missverständnissen oder Verleumdungen, die vielleicht auch gegen uns gerichtet werden. Nein, das sind Freunde Israels und des jüdischen Volkes. Aber wir dürfen auch den jüdischen Mitmenschen sagen, nimm Jesus als den Messias an. Er ist erschienen, auch für dich. Und er hat den Weg zum Himmel auch für dich bereitet. Nun, der Apostel schreibt über sein früheres Leben, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, dann ich viel mehr. Und jetzt macht das, wie er auch im 2. Korinther macht, im Angesicht der ganzen Angreifer und Feinde, die ihn verleumden, redet er töricht und rühmt sich praktisch seiner Vergangenheit. Das ist in gewissem Sinne jetzt eine törichte Rede, die er aber tut, um seinen Gegnern hier die Luft aus ihren Angriffen herauszunehmen. Er sagt also, sie werfen ihm praktisch vor, er sei so wie so ein Gesetzloser, der sagt, wir brauchen nur noch Jesus ohne die ganzen Werke des Gesetzes. Dann sagt er aber ich war genau wie ihr und ich habe erkannt, das ist Dreck, das nützt nichts für die Erlösung. Äußerst hart, wenn das in Frau Malhut jetzt so liest. Er sagt also, was er alles selber mitbringt als Voraussetzungen. Er, also schreibt über sich, ich bin beschnitten am 8. Tag. Gemäß 1. Mose 17, Vers 12, wo das gesagt wird. Übrigens, der 8. Tag ist der Zeitpunkt, wo die Blutgerinnungsfähigkeit am stärksten ist. Deshalb beschneidet man die Knaben im Judentum am 8. Tag. Er stammt, schreibt er weiter, aus dem Geschlecht Israel. Das ist eben das Bundesvolk des Alten Testamentes. Er kommt vom Stamm Benjamin. Das ist der Stamm, aus dem der erste König hervorging, Saul. Also er ist nicht irgendwer, er stammt aus dem besonders privilegierten Stamm. Und Benjamin und Juda zusammen ist ja das spätere Südreich, in dem immer noch der Tempel stand, im Unterschied zum Nordreich, wo man in Samaria irgendwelche Ersatzheiligtümer aufgebaut hat. Also auch da, besonderer Jude, ja, wenn er darauf pochen wollte. Ein Hebräer von Hebräern, auch das, diese Auswahl, dass man zu den Hebräern gehört. Und im Hinblick auf das Gesetz, Nomos, ein Pharisäer, also ein Abgesonderter. Die Pharisäer waren, wie schon erwähnt, die strengste Richtung im Judentum, auch zur Zeit Jesu. Es gab aber wahrscheinlich nur einige Tausende. Es war vielleicht 1 Promille bis 1% im Volk, die dazugehörten, aber die waren doch sehr einflussreich. Allerdings die Sadduzäer waren politisch gesehen noch einflussreicher. Die stellten auch den Hohepriester bei der Zeit der Kreuzigung Jesu. Die Sadduzäer, das war eher so die liberale Richtung. Die glaubten nicht an Engel, die glaubten nicht an eine leibliche Auferstehung. Aber daran glaubten die Pharisäer. Dadurch standen sie Jesus ja viel näher und auch uns in gewissem Sinne. Aber das Problem war, dass sie das mosaische Gesetz total übertrieben haben, eine kasuistische Auslegung vorgenommen haben. Die haben jedes Gebot nochmal verschärft und überlegt, alle Eventualitäten, wie das zu halten ist. Zum Beispiel der bekannte Satz, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Ich verstehe das so, dass das einfach eine Warnung ist vor Grausamkeit gegenüber Tieren. Aber darum kommen heute die ganzen Speisegebote her, dass man Milchiges und Fleischiges getrennt essen soll. Da haben die ganz genau geregelt, du darfst nie was mit Milch gemacht ist und aus Fleisch irgendwie zusammen essen. Ganz streng, auch in Israel heute wird das eingehalten, in vielen Restaurants. Ich habe auch schon erlebt, dass das streng eingehalten wurde und dass dann, wo jemand von uns, von der Gruppe, der wusste das nicht, der hat Milch in den Kaffee getan, hat Fleisch dazu irgendwie gegessen. Dann haben sie ihn ganz wüst beschimpft. Aber der Kellner, der das gemacht hat, der hat selber gequalmt wie ein Schlot. Das war also kein Problem, ne, das Augen. Also da merkt man auch, also das ist so formell und irgendwie war nicht so überzeugend für uns damals. Und dann auch, du sollst kein Feuer machen am Sabbat. Nicht? Das wird heute auch übertragen, zum Beispiel aus Fahrstuhl fahren. Da darfst du also auch, wenn du da am orthodoxen Judentum verkehrst, in den Hotels, darfst du als Jude keinen Knopf drücken im Fahrstuhl, weil es auch Elektrizität mit Feuermachen in Verbindung gebracht wird. Das sind also solche kasuistischen Spitzfindigkeiten, wo man wirklich so als Europäer den Kopf schüttelt und denkt, was legen die sich für Sachen auf? Und dadurch wollen sie praktisch fromm sein und in den Himmel kommen und als nachfolgen. Ja, also es ist für uns irgendwie doch sehr fremd. Aber alles das hat der Apostel Paulus hier auch eingehalten, diese Dinge. Und er war im Hinblick auf den Eifer, Zelos steht hier, Zeloten, ja, ein Verfolger der Gemeinde. Nicht ein Diakon, sondern ein Diokon ist der Verfolger, Diokon. Das ist der Verfolger. Später wurde er ein Diener der Gemeinde, ein Apostel sogar. Er war im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Allerdings, untadelig heißt, dass er keinen Fehler gemacht hat, alles richtig gemacht hat im Blick auf das Gesetz. Aber in den Augen Gottes hat er trotzdem auch gesündigt, ja, weil eben kein Mensch vollkommen ist. Das muss man auch sehen. Also nach dem Maßstab des Gesetzes untadelig, aber nicht in Gottes Augen. Denn gemäß Galater 3, 10 bis 12 hätte er alles einhalten müssen, genauso gemäß Jakobus 2, Vers 10. Wer nur in einem Punkt sich nicht daran hält, der ist des ganzen Gesetzes schuldig, steht da in Jakobus 2, Vers 10. Und jetzt kommt die Wendung. Und das war für jeden frommen Juden, der das gelesen hat, ein Schock. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden, für Verlust geachtet. Früher hat er darauf gebaut in seinem Glaubensleben, aber jetzt ist es Schaden geworden. Warum Schaden? Weil es den Blick verbaut auf Jesus allein als den Erlösungsmittler zum Himmel. Ja, wahrlich, ich achte es für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Da steht das Wort Skybalon, das kann man auch übersetzen mit Kot, Mist, Abfall. Also das ist für ihn Dreck jetzt, weil er jetzt Christus hat, und wenn er das andere tun würde, dann wäre es Schaden. Dazu lese ich noch eine Parallelstelle in Römer 7, Vers 12 bis 13. Römer 7, 12 bis 13. Über das Gesetz, das wir nicht falsch verstehen, das Gesetz, da steht ja ganz klar, derselbe Autor, Paulus, schreibt ja, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht, das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Das ist dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist, und das Gesetz hält uns, wie schon erwähnt, den Spiegel vor, damit wir erkennen, wir können es nicht einhalten, sondern gehen verloren, wenn wir darauf bauen. Und deshalb erachtet er es als Dreck und baut jetzt auf das Fundament Jesus Christus. Und das erklärt er jetzt weiter, damit ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit, man kann auch sagen Selbstgerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ich denke, das muss ich jetzt nicht weiter erklären. Das war ja auch die reformatorische Hauptentdeckung Luthers, Gerechtigkeit durch Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Und das Ziel ist, um ihn zu erkennen, und erkennen heißt im Griechischen nicht nur, dass ich jemanden mit dem Verstand erkenne oder sehe, wie er ist und so, sondern erkennen, ihr kennt vielleicht schon im Alten Testament den Begriff, Adam erkannte Eva, das heißt engste Gemeinschaft zu haben. Auf die Menschen bezogen kann es sich sogar um die geschlechtliche Gemeinschaft handeln, ja, dass sie innigste Gemeinschaft haben nach Geist, Seele und Leib. Im Verhältnis zu Gott ist es so, dass wir einfach in engster Gemeinschaft mit Gott sind, dass der Heilige Geist in uns wohnt, in unserem Herzen. Das heißt, Christus erkennen und dadurch auch die Kraft seiner Auferstehung. Wenn Jesus in uns wohnt, dann bekomme ich die Kraft seiner Auferstehung, weil das ewige Leben im Moment meiner geistlichen Bekehrung und Wiedergeburt beginnt in mir. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist interessant, die Reihenfolge. Zuerst wird hier die Auferstehung genannt, Anastasis. Und dann die Gemeinschaft Koinonia seiner Leiden, Pathema, die Leiden. Pathologie kennt ihr, ja, die Lehre von den Leiden. Also die Basis ist hier die Kraft, die er hat aufgrund der Auferstehung. Und dadurch kann er auch in der Gemeinschaft der Leiden mit dem Herrn leben. Das ist also die Basis, obwohl ja zeitlich die Auferstehung nach der Kreuzigung Jesu war, leben wir aber als Christen von der Kraft dieser Auferstehung her, um in den Leiden hindurchgetragen zu werden. Also wenn die Auferstehungskraft Jesu in dir ist, dann kannst du in den Leiden auch bestehen und stark bleiben. Christus in uns, Stellvertretung für uns am Kreuz, wo wir hätten sterben müssen, ist er verblutet für dich und für mich, und Identifikation mit Christus. Die Reformatoren haben auch vom fröhlichen Tausch gesprochen. Meine Sünde wird ans Kreuz geheftet und vom Gekreuzigten bekomme ich die Gerechtigkeit, das weiße Kleid. Das ist dieser fröhliche Wechsel oder fröhliche Tausch. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, des Gekreuzigten, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, symmorphyzomenos, also gleichgestaltet in der Morphe, in der Wesensgestalt, in der Wesenseigentümlichkeit, werde ich seinem Tode gleichförmig gemacht. Damit ich gelange zur, und jetzt steht ein interessanter Begriff, nicht nur Auferstehung aus den Toten, sondern griechisch Ex-Anastasis. Anastasis, da kommt der Name Anastasia her, das ist die Auferstehung. Und Ex-Anastasis ist die Aus-Auferstehung, Heraus-Auferstehung. Und da verstehen die meisten Ausleger, auch ich, die Entrückung darunter, dass wir praktisch schon herausgenommen werden aus dem irdischen Leben vor dem allgemeinen Weltende, wenn der Herr Jesus wiederkommt, die Herausentrückung der Gemeinde, schon, dass wir zum Herrn gehen in sein Reich und dann mit ihm wiederkommen, um mit ihm zu herrschen im tausendjährigen Friedensreich. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 17, 1. Korinther 15, 51 bis 52, Offenbarung 20, die Stelle vom tausendjährigen Reich und viele andere Stellen. Also eine Herausauferstehung der Gläubigen in Christus. Christus in uns. Ich möchte nochmal eingehen, so langsam komme ich zum Ende, aber noch nicht ganz, dass ich praktisch gleichförmig werde mit Christus. Mit Christus wird hier immer wieder betont und praktisch in ihm und er in uns. Und so können wir sagen, es gibt ein mehrfaches Mit in unserem Leben. Wenn wir wirklich Christen sind, die dem Herrn nachfolgen, dann sind wir mit Christus gekreuzigt, dann sind wir mit Christus begraben, dann sind wir mit Christus auferstanden, geistlich jetzt schon im neuen Leben wandelt. Und dann werden wir mit Christus herrschen, wenn er mit uns, mit der entrückten Gemeinde wiederkommt, um im tausendjährigen Reich zu regieren. Also dieses Mit ist ganz grundlegend. Das ist diese Identifikation mit dem Herrn, dass er in uns und wir in ihm leben dürfen, dass wir ganz mit ihm vereinigt sind. Und ich möchte aber auch noch vor der Gefahr der Mystik warnen. Die Mystik, das kommt von Mühen, Verstummen und die Augen schließen, die macht den großen Fehler, dass sie sagt, dass wir Christus würden. Wir würden praktisch identisch mit Christus, was unser Wesen angeht. Während dieses mit Christus, das die Bibel uns lehrt, das bedeutet nicht, dass wir Christus würden, sondern dass wir in engster Gemeinschaft mit Christus sind. Und Gemeinschaft kann ich nur mit ihm haben, wenn ich nicht er selber bin, sondern wenn ich in engster Verbindung mit ihm bin. Also er in uns und wir in Gemeinschaft mit ihm. Die Mystik, die verschmilzt Gott und Mensch. Praktisch zu einer Einheit in der Unio Mystica. Und das ist ihre Irrlehre. Und das kommt in vielen Religionen und esoterischen Strömungen. Dass der Mensch vergöttlicht wird. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Mystik, die Verführung. Die Vergottung des Menschen, sodass der Mensch Gott wird und Gott, ja, vermenschlicht wird. Aber wenn Gott Mensch wird, ist was anderes. Dadurch, dass Jesus als Gottes Sohn auf die Erde kam, hat er nie praktisch, oder wie soll ich erklären, ist es nie so gewesen, dass der Unterschied zwischen ihm und uns sich völlig auflöst, sondern er bleibt Christus und wir bleiben Menschen, aber durch den Heiligen Geist zieht er in unser Herz. Aber der Heilige Geist kann auch gedämpft werden und verlässt uns auch dann wieder. Also ich bin überzeugt, dass, und das sagt die Bibel auch, am Ende werden viele vom Glauben abfallen, dass man den Heiligen Geist dämpfen, betrüben kann, dass er auch wieder sich zurückziehen kann, wo ein Mensch dauerhaft an Sünde festhält und diese nicht aufgibt und keine Buße mehr tut über sein Leben und die Erlösung Christi nicht mehr in Anspruch nimmt. Christus erneut kreuzigt. Das sollte nicht sein. Also nicht so, dass wir Gott werden, sondern dass Christus in uns wohnt. Das ist ein großer Unterschied. Also das darf man nicht verwechseln. Das wollte ich noch betonen. Ja, jetzt möchte ich zum Ende noch ein Zitat von Spurgeon bringen. Habe ich ja schon ein paar Mal zitiert diese Tage. Charles Haddon Spurgeon, der baptistische Erweckungsprediger. Er war Calvinist. Ich teile nicht alle seine Lehren, aber er hat doch auch viel Gutes gewirkt und gepredigt und gesagt, was bis heute gelesen wird. Und er hat Folgendes gesagt über die Wesensveränderung, das neue Leben. Unser Thema war ja heute Abend, erfährst du dein früheres Leben als Dreck? Und Spurgeon hat Folgendes berichtet. Ich sprach gestern mit einem Mann Gottes, der das Evangelium auf den neuen Hebriden gepredigt hat. Das ist eine Inselgruppe. Und das ist also, wo die Bewohner noch bis in die jüngste Zeit, zur Zeit Spurgeons, Kannibalen waren. Wisst ihr, was Kannibalen sind? Also Menschenfresser, ja, sagt man, Menschenfresser. Durch Gottes Gnade war dieser Mann das Werkzeug gewesen, Hunderte oder gar Tausende der früheren Wilden zum christlichen Glauben zu führen. Und Spurgeon schreibt, als ich mit dem lieben Bruder über seine Beschwerden sprach, sagte er zu Spurgeon, aber Sie hier in England kennen die Freude derer nicht, die den Kannibalen predigen. Es ist wahr, die meisten Missionare, die zuerst hingingen, wurden getötet und aufgegessen. Und auch Er selber, so berichtete er, entging diesem Tod nur mit knapper Not. Und Spurgeon sagt, ich lauschte, um zu hören, welches denn seine spezielle und besondere Freude dort sei unter den Kannibalen. Dann hat dieser Missionar berichtet, oh, sagte er, die Freude, einen Kannibalen zu Christus zu führen, ist eine größere Seligkeit, als Sie sich denken können, die Sie nur gewöhnliche Leute zum Heiland führen, also in England und so weiter. Ich möchte fast sagen, dass ich keine Christen hierzulande in England kenne, welche meine bekehrten Kannibalen an Hingabe übertreffen. Wenn Sie sehen wollen, wie der Sonntag geheiligt wird, müssen Sie mit mir kommen und sehen, wie diese Menschen ihn heiligen, die Kannibalen gewesen sind. Sie, die einst daran gewöhnt waren, ihre Mitmenschen zu verspeisen, sie stehen nie ohne Gebet auf und setzen sich nie zu Tisch, ohne den Segen von Gott zu erflehen. Es gibt kein christliches Haus, in dem nicht morgens und abends Andacht gehalten wird. Diese Menschen führen ein göttliches Leben und klammern sich an Christus, und indem ich sie ansehe, macht es mir ungemeine Freude, das Werkzeug gewesen zu sein, die Kannibalen zu Christus zu führen. Und dann sagte der Missionar noch, oder auch Spurgeon, ich fürchte, dass es viele Namenschristen gibt, die nicht halb so gut sind wie diese bekehrten Kannibalen. Was ist der Grund? Nun, sie haben das Leben und volle Genüge von Christus erhalten und manche unter uns haben sehr wenig davon. Die haben wirklich neues Leben erhalten. Und wie ist es bei dir? Hast du auch neues Leben erhalten? Mancher hat vielleicht eine radikale Bekehrung erlebt, wirklich aus der Gosse kommend, weg von Drogen, von Alkoholismus, von tiefen Gebundenheiten. Andere sind vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und denken, ja, ich bin ja schon von Natur aus irgendwie Christ und wissen das oft gar nicht zu schätzen, welche Lebensveränderung die wirkliche Umkehr zum Herrn ist und mit sich bringt. Mögen wir wirklich zur Erkenntnis kommen, dass Jesus alles ist, dass nichts anderes uns in den Himmel bringt und dass er uns ein neues Leben schenkt, wo wir ihm auch dienen, ihm nachfolgen, aus Dankbarkeit die Frucht des Geistes bringen und auch andere Menschen zu ihm einladen. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass ihr dazu aufsteht. Lieber Heiland Jesus Christus, wir haben gehört von den Kannibalen, die wirklich tief im Heidentum waren und sogar andere Menschen getötet und gegessen haben und dann viele sich bekehrt haben und das bereut haben und dir von Herzen dienen, dich lieben und auch ihren Kindern die frohe Botschaft weitergeben. Herr, und wir, die wir hier in diesem gesättigten Abendland geboren sind und aufgewachsen, wir wissen es oft gar nicht zu schätzen, welcher Schatz du, Herr Jesus, bist. Lass uns doch offene Herzen haben, für deine Größe, für deine Liebe und Allmacht, dass wir dich lieben mehr als unser Leben, Herr, und dir dienen bis an unser Ende. Hilf uns, zu einem wirklich hingegebenen Glauben zu gelangen, der fest bleibt bis an unser Ende und der dann ins Schauen übergeht in der Herrlichkeit, wo wir mit dir zusammen sein dürfen in Ewigkeit. Dazu hilf uns, Herr, dazu schenk uns jeden Tag die Freude und die Liebe. Amen. Amen.